Und ihr kennt den Seniorenmodus im Handy, im Navi, ja, mein im Navi. Der Seniorenmodus im Navi, der weist einem nicht nur den Weg, sondern wenn man dort ist, sagt uns das Navi auch, weshalb wir dorthin gefahren sind. Und so bin ich heute Morgen hier angekommen, völlig erschrocken, als das Navi sagt, du bist am Ziel und deine Aufgabe ist, über die Boomer zu predigen. Dann war es mir wieder klar. Ich weiß, das ist für manche nicht witzig, aber wir dürfen in eine zweite Naivität zurückkehren und da bin ich jetzt drin und da wird man wieder entspannter, auch was Diskriminierung anbelangt und so und trotzdem mit Niveau. Es geht heute bekanntlich um die Boomer. Eine Generation von zwischen 1946 und 1964 geboren. Und ich bin 1959 geboren, das heißt sozusagen in gewissem Sinn ein Spätboomer. Bin kurz vor der nächsten Generation, nämlich X, weil man nicht mehr gewusst hat, was sind das für welche, gibt man ihnen den Namen X. Daniel wird nächsten Sonntag darüber predigen. Es gibt ja viele Dinge, die so in der Weltgeschichte rumkursieren. Zum Beispiel der Satz, man ist so alt, wie man sich fühlt. Wow, klingt gut, hänge ich mir ins Wohnzimmer. Man ist so alt, wie man sich fühlt. Und wenn ich den zum dritten Mal lese, denke ich, was heißt das jetzt eigentlich? Man ist so alt, wie man sich fühlt. Wie fühle ich mich denn? Wie ein 80-Jähriger? Aber ich weiß ja gar nicht, wie sich ein 80-Jähriger fühlt. Ich war ja noch nie 80. Ich kann empfinden, wie der Keanu sich fühlt mit 15. Aber in der Zeit, in der er lebt, war ich eben nicht 15. Es war eine andere Zeit. Also weiß ich auch wieder nicht, wie er sich eigentlich fühlt und fühlen könnte und müsste. Oder der Satz, unsere Kinder sollen es mal besser haben als wir. Das haben meine Eltern immer wieder gesagt, ihr sollt es besser haben als wir. Aber was heißt denn das, besser haben als meine Eltern? Reicher werden, schneller sein, höher, weiter. Was heißt denn, die sollen es besser haben? Es hat mir noch keiner gesagt, meine Kinder sollen es besser haben, indem sie wahre Menschen werden und beziehungsfähig werden. Da gibt es Langzeitstudien über 80 Jahre und die sagen, was ein Mensch glücklich macht, sind gute Beziehungen. Wenn ich jetzt sagen würde, unsere Kinder sollen es besser haben, dann wäre eigentlich die Logik die, dass sie beziehungsfähiger werden als wir. Dass die Ehen stabiler werden, die Familien stabiler werden. Dass man mehr miteinander feiert und lacht und miteinander weint und Leid trägt. Darum freue ich mich über Glückwünsche, das sage ich so, die mir sagen, ich wünsche dir viele Menschen um dich herum, die es gut mit dir meinen, mit denen du lachen und weinen kannst. Das wäre was Wunderschönes. Und all die anderen Dinge sind auch schön, aber das wäre zum Beispiel was Zentrales. Also, es geht heute um die Boomer. Eine Generation, die, ihr habt das schön gesagt, zum Teil karikiert natürlich, aber treffen Schaffer, die alles geben, die ihn draufhauen, die meinen, sie würden alles wissen und all diese Dinge. Eine aufstrebende Generation, eine Nachkriegsgeneration. Letzten Sonntag habe ich darüber gepredigt, über Jahreszeiten des Lebens. Und ich will uns kurz erinnern an die Jahreszeiten des Lebens. Und das, was ich gesagt habe, ist übergreifend. Das gilt für alle Zeiten. Es gibt Jahreszeiten des Lebens, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und das ist mir was Wichtiges auch für eine junge Generation. Da gibt es gewisse Ordnungen und Gesetzmäßigkeiten, die sind halt so. Wer nicht sät im Frühling, kann im Sommer nichts pflegen, im Herbst nichts ernten und im Winter hat er keine Vorräte. Das ist einfach so, ob uns das passt oder nicht. Natürlich gibt es Ausnahmen, ist mir alles klar. Ich habe noch ein bisschen geerbt, hätte nicht so viel säen müssen, wenn es ums Geld geht und solche Dinge. Aber klar ist, das ist etwas Durchgängiges. Deshalb, wenn ich heute über die Boomer predige und ich finde es ganz toll, dass ihr jüngere Generation hier seid, muss ich echt sagen, ihr hättet ja sagen können, jetzt geht es um die Boomer, was geht uns das an? Es gibt so einen schönen Satz und der macht Sinn, so eine Volksweisheit. Wer gut alt werden will, wer gut alt werden will, der muss früh damit beginnen. Der muss früh und rechtzeitig säen und das Richtige vor allen Dingen säen, damit er gut alt werden kann. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Im Frühling wird gesät, im Sommer gepflegt und Scheunen gebaut und im Herbst wird geerntet. Und der Boomer, meine Generation, die sind inzwischen so im Herbst. Also man kann mir ein Kompliment machen und sagen, Thomas, du bist ja wie im Frühling. Das ist nicht wirklich ein Kompliment, denn ich will in meiner Lebensphase nicht säen beginnen. Das ist vorbei. Ich weiß, das ist gut gemeint, wenn jemand zu mir sagt, du bist im Sommer voller Kraft. Aber ich bin in der Phase vom Herbst, vom Ernten und darum geht es heute. Und das Entscheidende, habe ich letztes Mal gesagt, da werde ich heute und dort darauf zurückkommen, ist, dass wir in diesen Lebensphasen wachsam und achtsam leben. Es sind Kairos-Momente, da gibt es Momente, da muss man das Entsprechende, das Entscheidende tun. Da muss man bei der entscheidenden Frau, die man später will, angreifen. Das darf man nicht, stimmt's Martin? Darf man nicht versäumen. Sonst gibt es im Herbst nichts zu ernten. Das gehört mit dazu. Und das bedeutet, wachsam zu leben, wachsam unterwegs zu sein. Darf ich die nächste Folie sehen? Und in all dem, ich habe es letzte Mal gesagt, hoffe ich, dass wir auf Fragen von unten, die uns beschäftigen, Antworten von oben bekommen. In all dem sind wir immer, jede Generation ist immer Kind ihrer Zeit, alle, auch ich. Ich bin nicht nur Boomer, der 1959 geboren ist. Ich bin auch Generation Alpha und ich bin auch Xler. Das bin ich auch alles, denn ich lebe in dieser Zeit. Und die Welt verändert sich und wir verändern uns. Jetzt zu sagen, die Boomer sind halt alle so, da hinten sind die, das ist ein Irrtum. Wenn wir in die Gesellschaft schauen, vor 40 Jahren war es undenkbar, dass Menschen, die gleichgeschlechtlich empfinden, heiraten dürfen. War undenkbar. Heute ist das für 90% kein Problem, ist völlig normal. Selbst die Boomer haben sich geändert. Und selbst die Generation Silent, also die stille Generation, hat sich geändert. Wir sind immer auch Kinder unserer Zeit, das ist einfach so. Und wir sollten die Leute nicht in Schubladen stecken und sagen, das sind jetzt die Alpha und das sind die Beta und das sind die, Punkt, fertig. Die sind halt so eine faule Generation oder Workaholics. So einfach geht das nicht und dennoch hilft es, wenn man ein bisschen klassifiziert. Deshalb gibt uns Paulus einen ganz, ganz wichtigen und guten Rat. Und er sagt, lasst euch nicht in das vorgefertigte Muster des Zeitgeistes pressen und quetschen. Lasst euch nicht in die Denke, ohne dass ihr nachdenkt und reflektiert, der heute gilt dieser Zeichen, lasst euch da nicht einfach reinquetschen. Gestaltet euch stattdessen um, indem ihr ein neues Denken beginnt. So wird man umgestaltet, indem man neu denken beginnt. Metanoia, Umkehr. Bei Jesus gilt nicht, alles gut, bleibt wie ihr seid, alles bleibt beim Alten. Beim Jesus gilt, kehrt um, denkt neu. Bewertet die Dinge mal anders. Das gilt bei Jesus. Wir meinen immer, Jesus ist der, der sagt, alles in Ordnung, Marlin, mach so weiter, bleib bis du stirbst in Heidelberg, Punkt, um, fertig, Ende. Jesus sagt, denkt um. Es gibt noch Aufgaben da und dort zu erledigen. Denkt um und hier sind wieder auf der Zeitschiene beim Kairos. Lasst euch nicht in das Schema dieser Weltzeit pressen. Aber was ist das Schema dieser Weltzeit? Und was ist ein göttliches Schema? Und wie können wir das auseinanderhalten? Das ist eine lebenslange Aufgabe. Und die scheint mir wichtig zu sein. Und die erledigen wir Christen nach meinem Dafürhalten nicht besonders gut. In zwei, drei Bereichen sind wir immer die ewig Gestrigen. Ich weiß noch, als wir vor x Jahren uns den ersten Beamer angeschafft haben. Und mit dem ersten Beamer projiziert haben. Ich habe noch den Laptop persönlich selber gekauft, weil die Gemeinde gesagt hat, da weiß man nicht so genau, was kommt. Also habe ich das Teil selber gekauft, die Gemeinde den Beamer. Und dann haben wir im alten Saal von der Leinwand gesungen und tatsächlich die Woche drauf kam ein langer Brief, lieber Thomas, eure Gemeinde ist abgefallen, denn ihr singt von der Wand. Und da ist der Spruch aus dem Propheten Jesaja, ene mene tekel uparsin, gewogen, gewogen, zu leicht empfunden. Und er scheint an der Wand, erscheint er. Und alle, die von der Wand singen, sind abgefallen. 10, 5 Jahre später haben alle Gemeinden Beamer. Keine Liederbücher mehr, gibt es immer noch, ich weiß. Jetzt kauft man die LED-Wand, helle Wahnsinn, und so geht es weiter. So habe ich x Veränderungen erlebt und wir haben es nicht gecheckt, dass die damals auf der Höhe der Zeit war. Paulus hat Briefe geschrieben, das war normal, so hat man kommuniziert. Da gab es keine WhatsApps und keine Handys, da hat man halt Briefe geschrieben, wie alle anderen auch. Dann kommt der Buchdruck, die Avantgarde eigentlich in der Kommunikation um Martin Luther herum. Die ersten Traktate und Druckmaschinen waren von Christen erfunden worden. Die waren der Zeit voraus. Der helle Wahnsinn. Super Sache. Inzwischen hat sich's gewendet. Wir hinken immer ein bisschen hinterher. Aber es gilt zu prüfen, den Inhalt und das Transportmittel. So in jedem Gottesdienst, ist das jetzt Inhalt oder ist das Transportmittel? Und mit dem Transportmittel müssen wir auf der Höhe der Zeit bleiben. Auch wir Boomer und auch die Generation still. Das ist so. Und da dürfen wir unbedingt lernen von einer Generation Alpha, dass wir alle erreichen. Und von den Älteren, so wie ich habe ein Hörgerät, wenn die Musik zu laut wird, fahre ich das Hörgerät ein bisschen runter und dann ist alles angenehm und passt. Also man kann auch Hilfsmittel einsetzen. Generation Boomer. Jede Generation ist auch von der Vorgeneration geprägt. Das ist normal. Meistens eine Gegenbewegung. Das heißt, wenn wir uns über die Folgegeneration beschweren, sind wir mit dafür verantwortlich, dass die heute so sind, wie sie sind. Das müssen wir uns ganz arg in Erinnerung rufen. Wir sind mitverantwortlich. Das ist so. Gäbe es viele Beispiele. Das ist so. Die Generation meines Vaters, meiner Eltern, die Generation still, kann man sagen, wieso waren denn die so still? Still meint nicht, dass die nichts gesagt haben, sondern die haben sich sehr zurückgehalten im politischen Sinn, in weltanschaulichen Fragen, weil es war gefährlich, seine Meinung laut zu sagen. Das war brandgefährlich und man war ohne weiteres ganz schnell im Gefängnis. Die waren still. Deshalb, wenn wir über die urteilen und sagen, wieso haben die das Maul nicht aufgemacht, da haben wir heute ganz, ganz leicht reden. Aber zu der Zeit, als mein Vater gelebt hat, 1925, 30, 35, 40, so eine völlig andere Hausnummer. Ich habe eine Geschichte gelesen, die will ich kurz vorlesen, aus diesem Buch Alte, weise Männer. Alte, weise Männer haben zwei Politikjournalistinnen geschrieben, zwei junge Frauen, zwei attraktive Frauen, durchaus tageslichttauglich. Und diese beiden Frauen, habe ich gedacht, das ist eine super Sache, wenn zwei junge Frauen über alte Männer schreiben, das könnte gut kommen. Und so habe ich dieses Buch gelesen, das sind Geschichten von 10 Männern, die haben Interviews mit ihnen gemacht, unter anderem Klaus-Holger Lehfeld. Klaus-Holger Lehfeld, seine Eltern waren aus der stillen Generation, er ist ein bisschen älter als ich. Und seine Tochter, die interviewt ihn. Und dann schreibt sie, mein Vater fasst beim Interview an seine linke Schulter, deutet mit seinem Zeigefinger Richtung Schulterblatt und sein Finger trifft auf eine Mulde. An der tiefsten Stelle des kleinen Lochs verweilt er mit dem Finger. Die Narbe auf seiner Haut dokumentiert den Einstich einer Stricknadel. Dieser Einstieg sollte eigentlich sein Leben beenden, bevor es angefangen hatte. Im Frühjahr 1943 wollte meine Großmutter meinen Vater abtreiben. Also die Mutter wollte ihr ungeborenes Kind abtreiben. Mit der Stricknadel sollte der Fötus getroffen werden, um die Schwangerschaft zu beenden. Dass wir uns heute gegenüber sitzen, ist eine Melange aus Fortun und Zufall. Eine krasse Geschichte. Der kleine Bub hätte sollen abgetrieben werden mit einer Stricknadel. Das können wir sagen, ja, Wahnsinn. Gehen wir in die Zeit zurück, sieht es wieder ganz anders aus. Dann sagt sie, wenn du sagst, deine Mutter hat versucht, dich abzutreiben, dann sprichst du nicht von dem medizinischen Standard heute und der Beratung, die solch ein Eingriff mit sich bringt, sondern du sprichst über ein Tabuthema aus dem Jahre 1943. Ein absolutes Tabuthema, das gesellschaftlich hochexplosiv war. Frauen, die sich mit anderen Männern eingelassen haben und sogar schwanger wurden, wurden vom NS-Regime weggesperrt. Wir sprechen hier über eine Straftat, das war Wehrkraftzersetzung. Wahrscheinlich wären meine Mutter und mein Erzeuger ins Konzentrationslager gekommen, hätte jemand die Wahrheit herausgefunden. Es galt als Schwerverbrechen, wenn der Ehemann an der Front für Deutschland kämpfte und die Frau mit anderen Männern ins Bett ging. Das war ein gesellschaftlicher Skandal. Diese Frau wurde von einem anderen Mann schwanger. Und wenn das rausgekommen wäre, wäre sie ins Konzentrationslager gekommen, der andere Mann ins Konzentrationslager, der hatte eine Frau, ein Kind und die Frau hatte auch ein Kind. Karl Lehfeld hatte einen Bruder. Das muss man sich vorstellen. Wenn die Frau ins Konzentrationslager gebracht wird, umgebracht wird, dann ist ihr Sohn halbweise, der andere. Sie wäre tot, das Ungeborene wäre tot und der andere Mann wäre tot. Und jetzt trifft da eine Entscheidung. Und dann hat sie sich dafür entschieden, selber die Abtreibung vorzunehmen, was ihr nicht gelungen ist. Wer sich in so eine Situation hineinversetzt, der wird, so ging es mir, extrem demütig und bescheiden. Und denkt, wie hätte ich in so einer Situation entschieden? Natürlich können wir sagen, wieso geht die mit dem anderen ins Bett? Aber es war so. Eine extreme Situation. Lehfeld ist 46 Jahre alt geworden, bis er das erfahren hat. Das 46 Jahre ist ein angeblicher Vater, also der Mann, der seiner Mutter ist im Krieg gefallen. Und er hat immer gemeint, das wäre sein Vater. 46 Jahre hat er damit gelebt und seine Brüder haben zu ihm gesagt, oder sein Bruder, irgendwie passt du nicht ganz zu uns, du hast rote Haare. Aber es war halt so. Und jetzt hat Karl-Holger Lehfeld nach 46 Jahren von seiner Mutter erfahren, dass sein angenommener Vater, das, was er angenommen hat, nicht sein Vater ist. Als Klaus-Holger Lehfeld erfuhr, dass er 46 Jahre lang einen falschen Mann für seinen Vater gehalten hat und nicht gewollt war, das hat er erfahren von seiner Mutter, was macht er da? Das hat mich völlig geflasht. Da verzeiht er seiner Mutter in dem Augenblick, in dem sie ihm die Wahrheit verriet. Er hat ihr einfach verziehen. Und er hat gewusst, Mama, du warst in so einer schwierigen Situation. Und ich verzeih dir. Da gibt es keine Vorhaltungen, da gibt es gar nichts. Punkt, Ende. Das hat mich extrem beeindruckt. Keine Riesentherapien, sondern er hat gesagt, das ist Ehrensache, dass man das tut. Ich will am anderen Morgen in den Spiegel gucken und meine Mutter, die so viel Schwieriges erlebt hat, der will ich keine Vorwürfe machen. Ich verzeihe ihr. Was hätte sie tun sollen? Ich habe diese Geschichte gelesen, weil sie mir hilft, über eine Generation nachzudenken und vorsichtig zu sein, in alle Richtungen den Stab über irgendjemanden zu brechen. Sei es über die Generation Still, meine Eltern, oder sei es über die Generation X, die mir folgt, oder sei es über die Generation Alpha oder Z oder Y, zu sagen, wir müssen erstmal, wie es so schön heißt, in den Schuhen des anderen gehen. Ich muss erstmal in den Schuhen von jungen Leuten gehen, um einigermaßen verstehen zu können, was das für eine Belastung sein könnte, 1000 Möglichkeiten zu haben, um zu wählen. Das kenne ich nicht aus meiner Kindheit. Wie schwierig das ist, das kenne ich nicht. Ich kenne nicht das Suchtpotenzial, das ein Handy auslösen kann. Ich kenne das nicht. Ich kann nur versuchen zu verstehen. Als ich die Geschichte gelesen habe, habe ich gedacht, diese Frau, meine Güte, egal wie sie entscheidet, alles verkehrt, alles. Sie nimmt der anderen, hätte sie den Mann genommen, der wäre gestorben, die Kinder wären halb Waisen gewesen, sich das Leben, dem Mann, das Kind, das sie hatte, wäre vollweise gewesen, weil ja ihr Vater starb. Was soll sie denn tun? Und das ist die Generation, die vor den Boomern, Generation Still, weil die haben gesagt, wir können die Dinge nicht auf den Tisch legen, das hat fatale Folgen. Heute kann man alles raushauen, ist kein Problem. Da kann man egal wen von der Politik beschimpfen und bezeichnen, wie man will, hat keine Folgen. Damals war man ganz schnell weg vom Fenster. Und dieser Generation jetzt Vorwürfe machen und sagen, das waren alles Pfeifen, Angsthasen, das wäre extrem anmaßend. Und das hat unsere Generation, die Boomer, angefangen zu machen. Die Boomer waren die erste Generation, die rebelliert haben gegen die Eltern. Die Vorgenerationen, da durfte man nicht gegen die Eltern rebellieren, das ging einfach nicht. Der Vater hat das Sagen, Punkt, um, Schluss, fertig. Da gibt es keine Widerrede. Mein Vater hat immer wieder mal zu mir gesagt, Thomas, du musst dir eins merken, der Vater hat Recht, fertig. Das war so. Für heute undenkbar, aber es war damals in seiner Elterngeneration normal, der Vater hat Recht, Punkt, fertig. Und jetzt wächst ein junger Mann heran wie ich, der ihm widerspricht, der das nicht unterstreichen kann, der das nicht mehr glaubt. Und so waren die Boomer, also die Babyboomer, eine Generation von vielen, vielen, vielen Menschen. Diese Generation war die erste Generation, die rebelliert hat. Die ganze 68er-Bewegung ging aus den Boomern hervor. RAF ging aus den Boomern hervor. Da ging manches Gute, die Friedensbewegung ging aus den Boomern hervor. Nie mehr Krieg, nie mehr Krieg war der Slogan. Da ist Gutes entstanden und aber auch Brutales, Schräges. Die RAF-Fraktion, die Menschen getötet hat, gewalttätig wurden und so weiter. Und die Boomer als Nachkriegsgeneration, wir haben es gehört, war auch eine Generation, die extrem fleißig war. Die haben illusionsfrei angepackt. Die haben die Dinge angepackt, gearbeitet. Das war normal. Und jetzt muss man sich vorstellen, kann man sich heute auch nicht vorstellen, da waren auf manche Bewerbungen, auf manche Stellen Ausschriebe waren 100 Bewerbungen. Eine Stelle, 100 Bewerbungen. Ja, wie soll man die Stelle bekommen? Also setzt man sich durch. Ellenbogengesellschaft, das war normal. Rüdiger Maas schreibt von einer Bewerbung, eine Stelle wurde ausgeschrieben, 100 Bewerbungen. Und dann kommt es zum Gespräch, 10 werden ausgewählt. Und dann beschreibt er das Gespräch von dem, der die Stelle bekommen hat. Und da sagt der Personaler in der Firma zu ihm, wir werden die Pausen kürzen um 10 Minuten am Tag und dafür dürfen Sie dann am Freitag 2 Stunden früher heim. Das haben wir mit dem Betriebsrat vereinbart. Und dann sagt der Bewerber, das finde ich schön. Die kürzeren Pausen nehme ich gern in Anspruch. Ich arbeite gern länger, jeden Tag. Und den Freitag, den arbeite ich auch länger. Die 2 Stunden will ich nicht früher heimgehen. Würden wir sagen, sag mal, ist der blöd? Und der hat die Stelle bekommen. Und der hat's gewusst. Ich muss Leistung bringen, ich muss mehr bringen. Das ist halt so. Das war in der Zeit so. Jetzt dürfen wir nicht den Fehler machen und sagen, der war blöd. Und wir dürfen nicht den Fehler machen, einer jungen Generation sagen, ihr müsst auch so ticken. Denn heute ist es ja genau umgekehrt. Genau umgekehrt. Auf 10 Stellenausschreiben gibt es einen Bewerber und um den wird gebuhlt. Der Arbeitsmarkt hat sich im Bereich von Fachkräften enorm verändert. Aber wir halten fest, die Generation Boomer war eine starke Generation, die auch Gutes geleistet hat. In diesem Buch kommt das Kapitel über die Boomer, trägt die schöne Überschrift, das hat mich schön überrascht, Thomas der Boomer. In jeder Generation, die beschrieben wird, Erna, die Stille, also die stille Generation, schlage ich auf und dann steht da Thomas der Boomer und ich denke, oh nein. Und dann kommt der Thomas auch noch immer wieder zu Wort. Thomas ist ein erfolgreicher Geschäftsmann geworden, findet jetzt keinen Nachfolger. Und dann führt er Gespräche mit potenziellen Nachfolger der Thomas und ich denke immer wieder, hoffentlich bin ich nicht so wie der Thomas. Also es hat mich fast schon existenziell betroffen. Ich habe einen kleinen Schock bekommen, Thomas der Boomer. Er hat Thomas gewählt, weil Thomas war ein geläufiger Name damals. Mit der Markteinführung der Antibabypille, kam auch im Jahr 65, ging es Stück für Stück mit der Geburtenrate zurück. Und dann heißt unten, der Babyboom führte einige Jahre später zu großer Konkurrenz bei der Ausbildung in den Hörsälen und anschließend bei der Bewerbung sowie im Kampf um Spitzenpositionen. Das war so. Und das sind die Boomer, die mussten sich durchsetzen. Die mussten arbeiten. Die mussten etwas auf die Füße stellen. Das war normal. Und es war wichtig. Und wir haben dieser Generation viel zu verdanken. Entscheidend ist nur, ob die Generation jetzt fähig ist, Plätze zu räumen. Thomas hat seinen Platz nicht geräumt. Der bleibt bis 80 Geschäftsführer in der Firma. Fertig, Ende. Ihr wisst, ich habe meinen Platz schon im gewissen Sinn geräumt, weil der Nachfolger schon da ist. Da bin ich nicht dieser Thomas. Aber in anderen Dingen habe ich mich entdeckt und gedacht, da muss ich aufpassen. Ich zeige euch noch 2, 3 Bilder, die ein bisschen zum Ausdruck bringen, dass wir auf dem Dorf sogar ein bisschen rebellisch waren. Ihr seht hier meine Mutter, mein Vater, ich, Regina, mein Schwiegervater. Das war in der, da haben wir uns verlobt. Und ich musste ja irgendwie anders sein als mein Vater. Also Ray-Ban, Sonnenbrille, irgendwas musste ja anders sein. Und eine gescheite Haarlänge musste her. Und das Verrückte ist, wir haben darüber geredet, meine Frau und ich, wo ist denn die Mutter von Regina? Die Mutter von Regina ist nicht auf dem Bild, denn die hat das Bild gemacht. Es war normal, die ist nicht, ging heute nicht mehr. Also ein Familienfoto ohne die Mutter, also bitte, das geht nicht. Es war wohl normal. Und keiner von uns hat gesagt, hallo, Cordula, du solltest auch aufs Bild. Nein, es war normal. Mein Vater war drauf, ein aufrechter Mann. Ich war drauf, so ein bisschen auf Rebellion schon. Regina, meine Mutter und mein Schwiegervater. Es war so eine Zeit, nur mit meinem Äußeren konnte ich meinen Vater zur Weißglut bringen. Die Frisur und die Haarlänge und ein Motorrad, das war alles No-Go für ihn. Die Haare haben mir nicht nur Spaß gemacht. Ich war ja im Stall immer wieder, da stinkt man wie eine Kuh mit so langen Haaren nachher. Aber Hauptsache dagegen, gegen meinen Vater, das war wichtig. Uns die Generation der Boomer, die erste Generation, die gegen die Eltern geschossen hat. Das waren Rebellen. Ist nicht nur falsch, aber Es hat viele Gefahren, nur damit ihr uns ein bisschen versteht. Und mein Slogan war meinem Vater gegenüber, dem werde ich es beweisen. Ich werde reicher als mein Vater. Ich werde mehr Geld verdienen. Ich werde erfolgreicher. Dem werde ich es beweisen. Mit meinen langen Haaren. Der wird sich wundern. Das war einfach so eine Atmosphäre, in der man so gelebt hat. Wenn man die versteht und dann mit uns Boomern ins Gespräch kommt und ich versuche, euch zu verstehen als junge Generation, dann kann das extrem hilfreich werden. Vom Weinen bis hin zum Lachen, dann wird es spannend. Das wäre eine Generation. Und jetzt nehmen wir das Gute raus von euch und von uns und dann gucken wir, was Gutes entstehen kann. Das wäre unsere Vision. Das ist unsere Geschichte in aller Kürze der Boomer. Wer alt werden will, muss rechtzeitig damit beginnen. Wer gut alt werden will, muss rechtzeitig damit beginnen. Ich mache jetzt einige Aspekte und Streiflichter will ich aufzeigen, jetzt eher für uns Boomer, wie man dann denn gut alt werden kann. Das ist das Entscheidende. Wie können wir denn gut alt werden? Ihr dürft gerne zuhören, es betrifft euch noch nicht so stark als jüngere Generation, aber vergesst den Satz nicht, der hier steht, wer gut alt werden will, muss früh damit beginnen, denn ihr seid in der Phase des Sehens, des Lernens und ihr braucht wie eine Vision zu sagen, irgendwann in 50, 60 Jahren will ich auch gut alt geworden sein, deshalb will ich manches von den Boomern jetzt schon lernen. Ihr seht hier eine Lebenskurve. Das ist das normale Leben. Der Mensch wird geboren, steigt auf, hat eine Phase, eine Hochphase. Das ist der Sommer und Herbst, Erntezeit und dann geht's bergab und irgendwann stirbt der Mensch. Das ist einfach so. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Aber Gott hat eine Ahnung in sein Herz gelegt, dass danach noch was kommt. Das muss am Leben erhalten bleiben. Es gibt eine Zeichnung, und die finde ich extrem treffend, die kann ein Leitbild werden für unser Leben. Hier ist die biologische Lebenskurve und hier ist die Lebenskurve der Tiefe, der Erkenntnis, der Weisheit, der Liebe. Und egal wie alt ich bin, das will ich lernen, dass diese Kurve bergauf geht. Das ist meine Sehnsucht, dass ich im Alter ein Mensch bin und werde, der lieben gelernt hat. Ein Mensch, der ganz geworden ist in der Liebe. Ein Mensch, der weise geworden ist. Ein Mensch, der Erkenntnis hat. Und das ist unabhängig vom Lebensalter. Deshalb geht diese Kurve irgendwann über die Lebensalterkurve hinaus. Denn an Liebe und an Weisheit, an Liebe sowieso, kann man immer, immer, immer zulegen. Und wenn diese Sehnsucht in uns lebt, dass ich sage, ich will mehr und mehr lieben lernen, entsprechend meiner Lebensphase, und die Liebe wird mich durchtragen, wenn ich alt bin und wenn ich meinetwegen im Altenheim liege und nichts mehr machen kann, aber ich habe Menschen geliebt mein Leben lang, dann werden Menschen da sein, die Beziehungen werden da sein und die Liebe wird da sein. Die körperliche Kraft ist nicht mehr da, das ist alles weg, aber die Liebe, die wird da sein. Deshalb finde ich das ein schönes Bild. Deshalb sagt Paulus zu Timotheus hier, wenn wir schon etwas einüben sollen, dann das Gespräch unseres Herzens mit Gott. Das soll alles durchziehen. Das Gespräch unseres Herzens mit Gott, dass wir diesem Gott näher kommen, diesem Gott, der sagt, er ist Liebe. Gott ist Liebe. Je näher wir diesem Gott kommen, je mehr wird diese Liebe in uns Gestalt annehmen. Und die reife Liebe hat ja vier Aspekte. Die reife Liebe, ihr sollt Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all eurem Denken und all eurer Kraft. Die reife Liebe hat alle vier Aspekte. die kennt Emotionen, das kennt sie, die kennt das Denken, die kennt Entscheidungen und Taten. All das kennt die reife Liebe. Und ich bin in einem Zustand, wir sind 43 Jahre verheiratet, da sind die Emotionen nicht mehr der Schwerpunkt, aber ich kann mich entscheiden, in meinem Denken meine Frau zu lieben. Und ich kann in Taten, kann ich sie lieben. Mit ganzer Kraft. Das kann ich unabhängig von den Emotionen. Und dann kommen die Emotionen wieder und es wird wieder fröhlicher. Ich gehe jetzt in aller Kürze 10 Schritte durch, wie wir weiter wachsen können in Liebe, Erkenntnis und Weisheit. Das Ziel ist, dass wir weiter wachsen in der Liebe, der Erkenntnis und der Weisheit. Das möchte ich auch jetzt als Boomer in der Lebensphase des Herbstes ernten. Das ist keine Anstrengung, sondern das ist Ernte dessen, was ich gesät habe, was im Sommer gewachsen ist, im Herbst geerntet wurde. Das kommt jetzt zur Entfaltung. Und jeder muss sich fragen, der in der Lebensmitte ist, das ist so ein Scheideweg, wie viel Energie investiere ich in was? Investiere ich meine Energie nach wie vor in dieses Leben und will diese Kurve so weit wie möglich rüberschieben, so weit wie möglich vor dem Abfall bewahren? Oder sage ich, jetzt ist die Zeit, dass ich in die tieferen Dinge meines Lebens investiere, ohne die Lebenskurve zu vernachlässigen? Versteht mich nicht falsch. Das ist ja ganz. Das gehört zusammen, keine Frage. Aber es verlagert sich normalerweise mehr und mehr in Richtung Tiefgang. Das Zweite, was ich lernen will, ist die Frage zu beantworten, die Jesus Petrus stellt. Jesus, der Auferstandene, begegnet Petrus am See Genezareth und dann stellt er ihm die entscheidende Frage. Und die entscheidende Frage des Auferstandenen an Petrus ist nicht, hast du mich verstanden, hast du die richtige Dogmatik, weißt du, was richtig und falsch ist, sondern er stellt eine Beziehungsfrage und er sagt zu Petrus, liebst du mich? Diese Frage will ich mir immer wieder von Jesus stellen lassen. Die Frage, dass Jesus sagt, Thomas, liebst du mich? Wie sieht's aus zwischen uns zwei? Liebst du mich? Darin will ich wachsen, dass ich fester und sicherer sagen kann, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Für einen Boomer geht diese Geschichte dann ganz verrückt weiter, herausfordernd weiter. Und dann sagt Jesus zu Petrus, früher als du jung warst, hast du dich selber gegürtet und du bist Wege gegangen, die du wolltest. Du hast getan, was du willst und das ist okay. Das hast du getan. Jetzt, wo du älter wirst, wird ein anderer dich gürten und du wirst Wege gehen, die du nicht willst. Erinnert ihr euch? Lasst euch nicht in das Schema dieser Weltzeit quetschen. Das Schema dieser Weltzeit sagt zu Menschen wie mir, Thomas, jetzt gehst du in Rente, jetzt kannst du tun, was du willst. Tu, was du willst. Jetzt kannst du machen, was du willst. Und dann kommt dieser Jesus daher und sagt, Thomas, früher als du jung warst, hast du das getan. Jetzt, wo du älter wirst, wirst du Wege gehen, die du nicht gehen willst. Aber das sagt er zu mir nicht, um mich zu quälen, sondern er sagt es, weil er sagt, Thomas, es gibt Wege, die nur du gehen kannst. Nur du kannst diesen Weg mit deiner Lebenserfahrung gehen. Niemand sonst. Ich habe vor ein paar Wochen erzählt von diesem Vater, der mit 60 dessen Sohn tödlich verunglückt ist. In meinem Urlaub. Und für mich war klar, diesen Weg gehe ich, ob ich Urlaub habe oder nicht, denn diesen Weg kann nur ich gehen, weil ich selber ein Kind verloren habe. Also bin ich bereit. Hier gibt es Aufgaben, die müssen getan werden. Und die müssen manche Menschen tun. Und manche haben viel Erfahrung, sind reich an Erfahrung. Und Jesus würde sagen, geh diesen Weg. Und du wirst Wege gehen, die du nicht willst. Das heißt nicht, dass es elend wird und schlimm wird, sondern das heißt, du kannst diesen Weg gehen mit deiner Lebenserfahrung, mit deinen geheilten Lebenswunden. Du bist ein verwundeter Heiler und jetzt geh diesen Weg zum Segen für die Menschen. Ein dritter Punkt ist, das habe ich gemerkt, ist herausfordernd, das ist Loslassen. Die erste Lebenshälfte ist davon gekennzeichnet vom Aufbau, vom Aufbauen, vom Säen, Ernten, Scheunen bauen und die zweite ist vom Loslassen geprägt. Und da tun sich die Boomer extrem schwer. Loslassen, ihre Position, ihre Titel, ihre Stellungen gilt es loszulassen. Und wenn wir da nicht zutiefst geistlich geerdet sind oder vom Himmel inspiriert sind, dann können wir kaum loslassen. Das ist die Phase, wo ich tiefer eindringe in die Aussage, du bist Gottes geliebter Junge. Thomas, das bist du. Und du kannst jetzt loslassen in der Gemeinde. Du kannst loslassen. Nicht in Gleichgültigkeit, aber du kannst loslassen. Aber wenn ich nichts habe, wer ich wirklich bin, ist Loslassen schwierig. Ich bin nicht, was ich geleistet habe. Das sind dann die Sätze, die von den Boomern kommen. Die Vergangenheit wird mit goldener Feder geschrieben. Damals, da haben wir und damals haben wir und damals haben wir. Alles mal loslassen. Versöhnung mit der Vergangenheit. Ich habe hier ein Büchlein, finde ich, hat mir vielleicht in gewissen Phasen das Leben gerettet. Als in der Seelsorgeausbildung die analytische Psychologie auf dem Höhepunkt war und ich gedacht habe, ich bin meine Vergangenheit. Ich bin mein Vater, der mich nicht umarmt hat. Ich bin meine Mutter, die mich nie ernst genommen hat. Ich bin der Hund, der mich geärgert hat. Ich bin der Bauernbub, der ausgelacht wurde. Das bin ich. Ich bin meine Vergangenheit und viele Menschen heute sind ihre Vergangenheit und das ist extrem schade. Deshalb brauchen wir Versöhnung mit der Vergangenheit, annehmen und transformieren. Ben Fuhrmann ist Psychiater und er sagt, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Damit sagt er nicht, holt die Kindheit nach und werdet jetzt so kleine Kinder, sondern er sagt, man kann die Kindheit umdeuten, neu bewerten und aus dem Schwierigen wird Stärke, deshalb transformieren. Aus all den schwierigen Dingen, wenn sie denn so waren, das ist eure Stärke. Wenn ihr das gut gestaltet, entsteht aus den Lebenswunden Stärke. Und das durfte ich selber erleben über Jahre, die Schwierigkeiten konstruktiv anpacken, entsteht daraus meine Stärke. Das Geheimnis der Stärke von Menschen ist, dass sie ihre schwierigen Kindheitsphasen transformieren und daraus etwas Gutes steht und nicht drin hängen bleiben. Es gibt kein gutes Altwerden, wenn ich mit 65 noch sage, mein Vater, der hat mich nie in den Arm genommen. Deshalb bin ich so ein Beziehungskrüppel. Hallo, das gibt's ja auf der ganzen Welt nicht. Doch im Westen, da gibt's das. Und das ist obertraurig. Ich kann das Büchlein nur empfehlen. Ben Fuhrmann oder Ursula Nuber hat super Bücher geschrieben als Psychotherapeut in manchen Nicken. Unglaublich schön. Versöhnung mit der Vergangenheit annehmen und transformieren. Dann kommt etwas, das ich als höchst beglückend erlebe. Ich nenne das die zweite Einfachheit. Oder das einfache Evangelium freudig neu entdecken. Wir leben ja in der Phase des Säens und dann im Sommer und dann kommt die Phase der Ernte, die Phase der Dekonstruktion. Ich demontiere vieles im Glauben, das hat alles seine Berechtigung. Aber die Frage ist, komme ich da jemals wieder raus oder werde ich ein Zyniker, werde ich jemand, der irgendwie gar nichts mehr glauben kann oder nur noch die Hälfte oder dringe ich vor in eine zweite Einfachheit. Und das war eine der beglückendsten Erfahrungen in meinem Leben. Fritz Schwarz, ich verweigere mich, ihr seht es hier, oder von der Schönheit des Glaubens. Fritz Schwarz ist der Vater von Christian Schwarz. Und Fritz Schwarz hat irgendwann gesagt, ich steige aus der Phase, ich entdecke neu die Schönheit des christlichen Glaubens. Es war eine Phase, Ende der 90er Jahre habe ich das entdeckt. Er hat in diesem Buch den wunderschönen Satz, wo er sagt, Christian, was immer wir werden, was immer wir werden, Lobsänger müssen wir werden, Lobsänger müssen wir werden. Und das habe ich überall, wo ich war, auf Jugendfreizeiten verkündigt, mit Freude. Bei mir ging es ja bergauf, das war die Phase, da wurden Scheunen gebaut und das Leben hat geboomt. Und dann, Lobsänger müssen wir werden. Ich weiß noch, damals gab es keine Handys, jemand hat auf meinen dreckigen Opel Kadett hinten Corsa draufgeschrieben, Thomas, Lobsänger müssen wir werden. Und das war für mich ein Anreiz, das Auto über Jahre nicht mehr zu putzen, denn wir müssen Lobsänger werden. Und dann hat er einen Satz drin, der lautet, die Schönheit des christlichen Glaubens ist nicht zu beschreiben. Verrückt werden könnte ich vor Freude verrückt werden. Das war noch so ein Satz. Der hat mich angesprungen und wenn mich ein Satz anspringt, ist das ein Zeichen von Gott, ein Kairos-Moment auf der unteren Ebene. Thomas, nimm das mit, das soll dich prägen. Und dieser Satz, der war so fulminant und der hat mich geprägt. Die Schönheit des christlichen Glaubens ist nicht zu beschreiben. Verrückt werden könnte ich vor Freude, was Jesus getan hat und alles. Und dann kam der Unfall unserer Tochter. Von einer Minute auf die andere wurde es schwarz in meinem Leben. Und just genau in diesem Moment fährt mir dieser Satz ins Herz. Die Schönheit des christlichen Glaubens ist nicht zu beschreiben. Verrückt werden könnte ich vor Freude verrückt werden. In dem Moment, in dem ich die Nachricht bekam, unsere Tochter ist tot, tödlich verunglückt. Wahnsinn. Und dann wurde dieser Satz zum Herzensgebet. Herr, ich möchte irgendwann wieder über die Schönheit des christlichen Glaubens reden, aber mit dieser Erfahrung integriert. Nicht abgespalten von mir, sondern ich bin beim Vorhin transformiert, dass sie in mir lebt und mich stark macht. Und in den letzten Jahren kann ich diesen Satz, die Schönheit des christlichen Glaubens ist nicht zu beschreiben, verrückt werden könnte ich vor Freude verrückt werden, neu mit tiefster Überzeugung sagen, nämlich mit der Erfahrung der Vergebung, die der Mensch machen durfte, dem ich vergeben habe, der am Tod unserer Tochter schuld ist, die ich machen durfte, wie Leben aufblühen kann bei ihm und bei mir. Und ich sage, das ist eine Wucht. Dieser christliche Glaube, keine andere Religion kennt Vergebung, aber der christliche Glaube kennt Vergebung. Leben ist möglich mit Schuld und Vergebung, ohne Vergebung keine Zukunft. Ein ganzes Sinnuniversum hat sich mir erschlossen rund um Vergebung und ich kann heute mit dieser Erfahrung integriert mit tiefster Überzeugung sagen, die Schönheit des christlichen Glaubens ist nicht zu beschreiben. Verrückt werden könnte ich vor Freude verrückt werden. Lasst euch ein auf diesen Gott und ihr werdet Erfahrungswissen sammeln, dass man nur staunen kann. Zweite Einfachheit. Ich habe vor ein paar Wochen über die goldene Stadt gepredigt. 2400 Kilometer und Würfel. Und bin in Schwärmen gekommen. Mir ist klar, das ist ein Bild. Dann kommen Leute und sagen, Thomas, bist du jetzt so naiv, dass du glaubst, dass die Stadt so groß ist in Wirklichkeit und alles golden ist? Die zweite Naivität wird sagen, das ist mir sowas von egal. Aber ich weiß, diese Stadt ist bombastisch. Da kommt etwas, das an Schönheit, an Reinheit, an Lauterkeit nicht zu übertreffen ist. Das weiß ich. Und ob die Stadt der Würfel so stimmt, ist mir egal. Aber da ist eine tiefe Wahrheit drin, die gilt es zu entdecken. Und der das dekonstruiert, bleibt nichts übrig. Und der andere dringt tiefer vor, das ist die zweite Einfachheit. Die sieht aus wie die erste Einfachheit, wie die erste Naivität, ist aber ganz anders gefüllt. Und ich wünsche jedem, dass er in so eine Naivität vordringen kann. Zum Schluss noch ein paar kleinere Schritte, wie man gut alt werden kann, Beziehungen pflegen, zur Familie, zu alten Freunden und Weggefährten. Ganz vieles in mir geschieht durch Lesen. Ich habe dieses Buch gelesen, diese 10 Männer, alles Schaffer ohne Ende. Und 7 von den 10 antworten auf die Frage, was würdest du anders machen? Und das hat mich zutiefst getroffen. 7 antworten und sagen, ich habe so viel gute Freunde, so viel gute Freunde. Auf die kann ich mich verlassen und die habe ich auch. Aber ich habe die Freundschaften nicht gepflegt. Ich habe die Beziehungen nicht gepflegt. Das tut mir leid. Das habe ich mir vorgenommen. Beziehungen pflegen, Menschen besuchen, alte Freunde besuchen, mit ihnen zusammensitzen, Zukunft träumen, Vergangenheit bewältigen, was auch immer. Beziehungen pflegen zur Familie, zu meinen Enkeln, zu meinen Kindern. Das war immer auf Sparflamme. Und das hätte ich heute, bereue ich das, würde ich heute anders machen. Aber es ist so. Meine Kinder haben mir vergeben, meine Frau. Die sagen sogar, ich weiß nicht, ob du schuldig geworden bist. Es war halt so. Du hast viel geschafft. Die Ambiguitätstoleranz ausbauen, so ein wunderschönes Wort. Das heißt, beweglich alt werden. Ambiguität, es gibt so Fremdwörter, die springen mich an und die merke ich mir wie Theonomi Reziprozität. Einmal gelesen, das ist drin, fertig. Ambiguitätstoleranz, einmal gelesen, drin. Früher habe ich die Worte gesagt, damit ich glänzen kann. Und die letzten 15 Jahre habe ich sie nicht mehr gesagt, weil ich gedacht habe, dann sagen die Leute, der will ja nur angeben. Heute sage ich sie, weil es so ist und weil ich so bin und ich mir solche Worte merken kann. Das ist die zweite Naivität. Ich sage es halt, wenn mich das Wort angesprungen hat. Ambiguitätstoleranz ausbauen, das heißt beweglich alt bleiben, alt werden. Das heißt auch, dass ich Widersprüche aushalten kann. Widersprüchliches mit der jungen Generation. Und wenn die junge Generation das aushält, dass ein Reitzle, ein, glaube BMW-Chef, sagt, es gibt keinen anstrengungsfreien Wohlstand, den gibt es nicht, dann muss man das aushalten und sagen, hätte ich aber gern, anstrengungsfreier Wohlstand, mindestens das Niveau wie jetzt, das gibt es nicht, das muss man aushalten. Also entweder tut man was dafür oder nicht. Und das darf uns nicht trennen. Förderer aller werden, den Jungen helfen, ihr, mal habe ich es groß geschrieben, ihr Potenzial zu entdecken. Meine Aufgabe ist es, den jungen Menschen zu helfen, ihr Potenzial in ihrer Zeit zu entdecken. Nicht so, wie ich es früher gemacht habe, sondern sie eine Blaupause werden von mir in der heutigen Zeit. Das ist ein fertiger Quatsch. Eine andere Zeit. Die leben anders. Ich kann höchstens ein paar Prinzipien bringen. Und zum Schluss beten für die Generationen und für mich. Ein neues Gebet wird sich die nächsten Jahre in mir etablieren. Und das lautet ganz einfach aus Psalm 71,9. Weise mich nicht im Alter, ab im Alter, wenn mir die Kräfte schwinden, verlass mich nicht. Die Lebenskurve geht bergab. Die sollten wir nicht umkehren wollen. Weise mich nicht ab im Alter, wenn die Kräfte schwinden, Herr. Bleib du bei mir. Das ist meine Zukunft und meine Hoffnung. Zum Schluss eine kleine Geschichte, die mir dieser Vers aufs Herz gelegt hat. Er wird das Herz der Eltern den Kindern zuwenden und das Herz der Kinder den Eltern. Generation One. Gott wird die Herzen zuwenden. Gott tut das. Deshalb lassen wir uns auf Gott ein. Der tut das. Der schafft Verständnis. Ich habe vor ein paar Jahren, in der Corona-Zeit, hatte ich eine Beerdigung. Und jemand aus der Boomer-Generation wurde beerdigt. Den habe ich beerdigt. Es war eine kleine Beerdigung. Und der Sohn des Mannes, der Mann war Geschäftsmann, tüchtiger, Choleriker, aber der hat es zu was gebracht. Ich darf die Geschichte erzählen, ist so abgesprochen. Und dann sagt der Sohn, ich frage den Sohn, ob er den Lebenslauf vortragen würde. Und er sagt, das macht er. Aber er hätte nie ein gutes Verhältnis zu seinem Vater gehabt, nie. Es war immer geprägt von Streit und Zirkus, eben so wie bei mir. Meinem Vater. Und dann sagt er, Er schreibt den Lebenslauf und ich sage, es darf aber keine Abrechnung sein. Auf dem Friedhof machen wir keine Abrechnung mit dem Vater. Aber wir wollen ehrlich bleiben. Und dann stellt er den Lebenslauf vor und ich denke, boah, langsam wird es aber heikel. Geht es doch Richtung Abrechnung? Boah, krass, ich habe es schon vorher durchgelesen, aber die Art, wie er es vorgestellt hat, es war nochmals ein bisschen anders. Und dann kommt er an einen Punkt und das war wirklich zum Heulen. Und dann sagt er, stellt seinen Vater vor als Choleriker und dann sagt er zu den Gästen, jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt kommt dieser Mann, mein Vater, zu mir und bittet mich um Vergebung für sein Verhalten. Ich habe gedacht, sagt er, ich bin. Der Mann bittet um Vergebung, das gibt es gar nicht. Und dann kommt der schönste Nachsatz, den ich seit vielen Jahren gehört habe. Und dann sagt er, ich führe das darauf zurück, dass mein Vater Christ geworden ist. Ist das nicht wunderschön? Sein Vater ist Christ geworden und bittet den Sohn um Vergebung. Ich werde das Herz der Väter den Kindern zuwenden und das Herz der Kinder den Vätern. So kann eine Generation entstehen. Am kommenden Mittwoch gibt es einen kleinen Input von mir, wie das Herz von mir meinem Vater zugewandt wurde, bevor er gestorben ist. Er ist früh gestorben und ein paar Jahre vorher hat Gott in mir wieder einen Impuls gesetzt und das war ein Impuls zur Versöhnung. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der uns beziehungsfähig macht, der uns liebesfähig macht, der uns zur Versöhnung führt. Auch in den Generationen. Und deshalb ehren wir dich und deshalb folgen wir dir nach, Jesus. Denn du bist der größte und beste Versöhner. Dir gehört wirklich alle Ehre. Amen. Amen. Wer sich segnen lassen will.